Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Winterseele hieß einer ihrer Songs, erzählte von vereisten Gefühlen und erfrorenen Herzen. Worte wie ein unterdrückter Aufschrei. Sie ließen den Journalisten schaudern. Die Melodien wirkten wie zu kurze Decken in einer kalten Nacht. Dennoch wehrte sich die außergewöhnliche Stimme trotzig gegen Angst und Hoffnungslosigkeit und verlor sich doch immer wieder in ratlosem Flüstern. Dazu hämmerte Janina Töne in das Klavier wie Haken in eine Steilwand. An den Mitschnitt ihres ersten und einzigen Soloauftritts vor 15 Jahren war Erik Teubner über Umwege herangekommen. Seitdem hatte er die DVD fast täglich eingelegt, hatte sich mitreißen lassen von der jungen Musikerin, deren Worte in seinem Kopf wie Einschüsse zurückblieben. Sie singt nicht, weil sie will, sondern weil sie muss. Irgendjemand hatte das in einem der Interviews geäußert, die Erik im Fall Janina N. schon geführt hatte. Ihr Gesang sei stellenweise so eindringlich gewesen, dass man den letzten Ton herbeisehne und doch noch mehr hören wolle, sobald die Musik erst verstummt war. Als sänge ein Engel über die Hölle. Das hatte sich in Eriks Gedanken als passendste Charakterisierung der Sängerin festgesetzt. Und dieses Bild ließ ihn nicht mehr los. Janina Nossack hatte damals ihr erstes öffentliches Konzert im Hamburger Jazzclub Hier und Jazz gegeben. Sie hatte an diesem Abend einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen können, hatte namhafte Kritiker und Kenner der Musikszene angelockt. Es war ein Auftritt, mit dem sie das Tor zum Musikbusiness weit hätte aufstoßen können. Aber dann war sie noch in derselben Nacht spurlos verschwunden. Und niemand hatte auch nur eine Ahnung, was aus ihr geworden sein könnte. Bis heute war dieser Fall ein ungelöstes Rätsel geblieben. Der Auftritt endete. Das Publikum im kleinen Jazzclub tobte. Die amateurhafte Verfilmung lieferte stellenweise verwackelte Szenen. Vielleicht auch deshalb, weil der Freizeitfilmer in der dicht gedrängten Menge ständig angerempelt wurde. Nach kurzer Orientierungslosigkeit fand die Kamera die Hauptperson auf der kleinen Bühne wieder. Und das Bild beruhigte sich. Janina schien es schwer zu fallen, aus der Tiefe ihrer Songs wieder in die Wirklichkeit aufzutauchen und an der Oberfläche Luft zu holen, sich zu erheben, hinter dem Klavier hervorzutreten und sich dem Beifall und der Begeisterung zu stellen. Ihr Lächeln wirkte angestrengt und blieb während des Jubels der Konzertbesucher eher distanziert. Erik stoppte das Bild. Er betrachtete das längst vertraute Gesicht der damals 20-Jährigen, fühlte eine tiefe Verbundenheit mit ihr, die im Laufe seiner Recherchen immer stärker geworden war. Und er spürte, dass gerade dieser Moment etwas Wichtiges in sich barg, Sekunden, nachdem die Musik verstummt war und Janina in das applaudierende Publikum blickte. Da war plötzlich etwas in ihren Augen, das sich nicht allein mit der Nervosität einer jungen Künstlerin erklären ließ, die gerade ihren ersten großen öffentlichen Auftritt absolviert hatte. Ebenso wenig schien es das Unbehagen einer introvertierten Persönlichkeit zu sein, für die es eine Qual war, sich vor anderen Menschen zu öffnen und Gefühle preiszugeben. Nein, in ihren Augen meinte Erik für einen kurzen Moment den Schrecken vor einer unmittelbaren Bedrohung zu erkennen. Eine Bedrohung, die damals dort gewesen sein musste. Im Club, im Publikum mitjubeln, Beifall klatschen und die junge Künstlerin zusammen mit den anderen Gästen feiernd. Eine Bedrohung, die schon darauf zu warten schien, Janina zu verschlingen, sie in die Dunkelheit zu zerren und wo man sie nie wieder finden sollte. Der Schlüssel für Janinas Verschwinden mochte auch in ihren Texten verborgen sein, die eine Fülle düsterer Metaphern boten. Aber Erik ahnte, dass etwas Wesentliches in der Aufzeichnung steckte, greifbar und sichtbar, etwas, das er finden wollte und finden musste, um sein geplantes Buchprojekt wirklich abschließen zu können. Er ließ die Aufzeichnung weiterlaufen und hielt erst wieder an, nachdem die Furcht aus Janinas Blick verschwunden war. Nun schien die Sängerin ihn direkt anzusehen. Sie lächelte. Erik lächelte zurück. Es war wie eine stille Übereinkunft und zugleich ein Versprechen, das er ihr hier und heute gab. Er würde herausfinden, was geschehen war. Sein Buch sollte ein letztes Kapitel haben. So, hier endet der Prolog. Im weiteren Verlauf spricht Erik Teubner, der Journalist und Autor dieses Buches, das er über die Sängerin schreibt, mit verschiedenen Zeitzeugen. Man muss berücksichtigen, dass der Fall 15 Jahre zurückliegt, dass er also da auf eine sehr tiefe und intensive Suche gehen muss. Und zwei Personen betrifft dieser Fall ganz besonders. Das ist zum einen ein Privatdetektiv, ein ehemaliger Privatdetektiv mit dem Namen Frank Jensen. Der hat erfolglos nach Janina gesucht und ist mittlerweile schwer an Krebs erkrankt und hat sich zurückgezogen und gilt als Sonderling und ziemlich unberechenbar, und es ist ein grenzt an ein Wunder, dass er dem Journalisten relativ schnell gestattet, in sein Leben zu treten und auch sich bereit erklärt, ihm zu helfen. Der andere Mensch, den Erik Teubner letztendlich mit seinen Recherchen aufschreckt, ist der Hauptkommissar, der damals die Soko leitete, die nach der jungen Sängerin gesucht hat. Und Carsten Marquardt, Kriminalkommissar Carsten Marquardt, der mittlerweile in Pension ist, Witwer, ein schwerer Trinker und eigentlich überhaupt keinen Halt mehr in seinem Leben hat. Der wird durch die Fragen, die der Journalist ihm stellt, wieder auf diesen alten Fall mit einer zeitlichen Distanz gebracht und meint in der Suche, die er jetzt wieder aufnimmt, irgendwo in Strohhalm für sein eigenes Leben zu entdecken, um vielleicht doch noch irgendeinen Sinn zu finden und aus seiner Misere rauszukommen. Dieser Carsten Marquardt macht nun seine eigenen Recherchen, und im Rahmen dieser Suche betritt er nochmal nach 15 Jahren den Musikclub, in dem die Sängerin damals das erste und das letzte Mal aufgetreten ist, und unterhält sich mit dem Clubbetreiber. Und davon handelt jetzt das Folgende, nämlich das 14. Kapitel aus dem Roman. Und der Jazzclub, das sagte ich ja schon zu Anfang, nennt sich Hier und Jazz. Und hier setzt sich die Geschichte fort. Also nochmal kurz zur Erinnerung, der Protagonist Carsten Marquardt ist also ziemlich am Boden und versucht jetzt auf diese Weise wieder in die Realität zurückzufinden. Gedanken verloren betrachtete Marquardt die alten Plakate der Bands und Solisten, die über Jahrzehnte hinweg im Hier und Jazz aufgetreten waren. Namen und Gesichter, die ihm nichts sagten. Für Musik hatte er sich nie interessiert, nicht einmal an der Seite seiner Frau, die so gern getanzt hatte. Der Besitzer des Jazzclubs, mit dem Marquardt hier verabredet war, war zweifellos älter als er, wirkte aber dennoch vitaler und hatte dieses Leuchten in den Augen, das man häufig bei Menschen findet, die aus ihrem Leben etwas Besonderes gemacht haben. Jochen Flemming wirkte wie der Weihnachtsmann in Zivil, zwar ohne Bart, aber mit liebenswerter und äußerst zufriedener Ausstrahlung. Nachdem sie zusammen den Jazzkeller betreten hatten, fuhr er sich einige Male über seine Stirnglatze, rückte seine Brille gerade und lief durch den Raum, als würde er am liebsten jeden einzelnen Stuhl umarmen. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, kehrte zu Marquardt zurück und breitete theatralisch die Arme aus. "Das war mein Leben", rief er aus, "über 4 Jahrzehnte hinweg." Welch erstaunlicher Zufall, dass der Jazzclub ausgerechnet letzte Woche geschlossen worden war. Nun war auch in dieser Hamburger Institution für Jazz- und Bluesfreunde die Musik für immer verstummt. Marquardt hatte Flemming nur mühsam dazu überreden können, sich überhaupt noch mal mit ihm hier zu treffen. "Warum haben Sie aufgehört?", wollte der ehemalige Kriminalbeamte wissen, obwohl er den Grund direkt vor der Nase hatte. "Das Alter." Flemmings Antwort klang fast wie eine Entschuldigung. "Gut, die Abende hier, das hätte ich noch einige Zeit machen können. Künstler betreuen und mit den Besuchern so ein bisschen über Musik klönen. Aber das ganze andere, die Organisation und das Verwalten, die Abrechnung, der dröge Steuerkram, Getränke bestellen, Planung, all dieses Gedöns, was an so einer Sache dranhängt, das schaffe ich nicht mehr. Und das Geld reichte nie, um längere Zeit eine Aushilfe einzustellen. Mit dem Musikclub wird man nicht reich. Da geht's allein um den Spaß an der Sache. Manche Menschen haben ehrenamtlich mitgeholfen. Der Club hatte Mitglieder und Förderer. Aber ich sag Ihnen mal was. Wenn man das Wichtigste nicht mehr alleine schafft, sollte man aufhören. Und einen Nachfolger konnten Sie nicht finden? Nö. Was wird jetzt aus dem Club? Der Pachtvertrag läuft in Kürze aus. Für mich ist Feierabend. Jetzt kommen die Abrissbagger. Das ganze Haus soll weg. Ein Investor aus Berlin will hier ein Bürogebäude hochziehen, doppelt so hoch und dreimal so teuer, nehme ich an. Hamburg zerstört sich im Kleinen selbst, um sich im Großen neu zu erfinden. Die Stadt soll wachsen, aber keiner weiß, wohin. Marquardt nickte. Die Devise der modernen Stadtentwicklung schien zu lauten: größer, teurer und alles andere ist egal. Wenn man die Hafen City mit ihren einfallslosen Glaskästen als Beispiel nahm, schien Hamburg seine Identität auf Biegen und Brechen verändern zu wollen. Er erinnerte sich daran, dass seine Frau Nicole sich als waschechte Hamburgerin oft über diese Entwicklung beklagt hatte. Als Quittje, wie man in Hamburg die Zugereisten nennt, hatte er sich darüber nie viele Gedanken gemacht. Marquardt ging bis nach vorn an die kleine Bühne und drehte sich um. Für einen Moment meinte er, die Atmosphäre spüren zu können, die vor kurzem hier noch geherrscht haben musste. Musik, Applaus, Gläser klirren, gedämpfte Gespräche und eine entspannte Stimmung. Dieser Kellerraum war nicht besonders groß, aber für die Musik, die hier gespielt worden war, bestens geeignet. Familiär, intim und authentisch. Sie sind kein Jazzer. Fleming fragte nicht, sondern stellte fest. Marquardt nickte. Hat mich meistens nur gestört. Fleming schenkte ihm sein Weihnachtsmann-Lächeln. Musik wird oft nicht schön empfunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden, dozierte er. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu, Wilhelm Busch. Da hat er wohl schon den Free Jazz so ein bisschen kommen sehen. Wobei mich sowas nicht bange machen konnte. Wenn man was liebt, dann richtig und rundum. Marquardt stand immer noch vor der Bühne. Erinnern Sie sich an den Auftritt von Janina Nossack 1998? Die deren, die nach dem Auftritt verschwand? Genau die. Und ob. War ein ganz besonderer Abend. Nicht nur wegen ihres Verschwindens, deswegen natürlich auch. Aber ich meine die Qualität. Die deren war präsent, die konnte großen Schmerz wahrhaft in leisen Tönen singen. Da wagte keiner im Publikum zu husten, nicht mal zu atmen. Das war schon eine ganz besondere Gabe. Warum fragen Sie mich gerade nach der? Ich war damals der verantwortliche Leiter der Soko, die nach dem Mädchen suchte. Die haben Sie damals nicht gefunden. Wieder eine Feststellung. Nee, was für ein Cheat aber auch. Und wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Marquardt durchquerte den Raum und ging zurück zum ehemaligen Clubbetreiber. Sie standen neben einem kleinen Tresen. Der ehemalige Beamte musterte die verlockend schimmernden Flaschen in den Regalen. Whisky, Brandy, Wodka, Gin, Martini. Wir müssen hier noch klar Schiff machen, erklärte Fleming. Nächste Woche legen wir los. Alles muss raus. Am liebsten würde ich auch alle Plakate mitnehmen, aber das geht ja leider nicht. Mein Enkel hat für mich den ganzen Raum abfotografiert, jedes einzelne Plakat. Er will mir daraus ein Fotobuch machen, ich freue mich drauf. Dazu bleibt mir die Erinnerung und die Musik. Sie sind damals von der Kripo zum Verschwinden des Mädchens befragt worden. Erinnern Sie sich noch durch wen? Fleming beschrieb die Beamtin, die ihn befragt hatte. Marquardt wusste aus dem Protokoll, dass es Thea gewesen war. Für ihn war es nur ein Test, Flemings Erinnerungsvermögen auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, wie tauglich er nach so langer Zeit noch als Zeuge sein konnte. Der ehemalige Clubbesitzer bestand den Test. Marquardt war zufrieden. Ich habe alte Protokolle der Befragung gelesen. Ihres habe ich mitgebracht, weil mich eines an der Sache stutzig gemacht hat. Fleming beobachtete Marquardts Versuch, mit zitternden und nervösen Händen eine Unterlage aus einer Plastikhülle hervorzukramen. Sind Sie tatsächlich noch im Dienst, wollte er wissen. Nein, es ist nur, soll ich Ihnen helfen? Geht schon, danke. Was trinken? Ich meine, Cola, Wasser oder Saft ist ja noch alles da. Ich trinke auch was mit. Wollte eigentlich nie wieder hierher kommen, weil es mir das Herz zerreißt. Aber jetzt bin ich schon mal da und ich höre auch schon wieder meine Musik in meinem Herzen. Noch einmal diese außergewöhnliche Luft hier atmen. Was wollen Sie trinken? Bier, stieß Marquardt hervor und hatte endlich das Protokoll gefunden. Trotz der Plastikhülle war es zerknittert. Der Alte schob Marquardt eine Flasche Bier über die Theke und öffnete sich selbst ein Wasser. Ich hab Zucker, rechtfertigte er sich, als wäre es eine Schande, in einem Jazzkeller Wasser zu trinken. Marquardt gönnte sich einen ordentlichen Schluck Bier und dachte bereits an die zweite Flasche. Bestimmt würde er Fleming dazu überreden können. Sie wollten noch was wissen, erinnerte ihn Fleming, das Protokoll. Marquardt zog das Schriftstück aus der Hülle, legte es auf den Tresen und versuchte es erfolglos glatt zu streichen. Dann kramte er nach seiner Lesebrille. Bis er die gefunden hatte, war seine Flasche Bier leer. Wortlos tauschte Fleming sie gegen eine neue aus. Er erinnerte nicht nur optisch an den Weihnachtsmann. Marquardt setzte die Brille auf und fand schnell die Passage, nach der er suchte. »Hier haben wir es schon«, sagte er und belohnte sich erstmal mit einem richtig großen Schluck aus der neuen Flasche. »Ich fasse dann mal zusammen, okay? Manteau!« »Also, meine Kollegin fragt Sie, ob Ihnen am besagten Abend etwas Besonderes aufgefallen ist, und Sie antworten, eigentlich nicht. Aber Sie hätten in der Nähe vom Ausgang gestanden und irgendwann wäre Janina Nossack im Anschluss an ihren Bühnenauftritt an Ihnen vorbei Richtung Ausgang gegangen. Sie haben sie angesprochen, aber sie hat nicht reagiert und es auch ziemlich eilig gehabt. Und dann sind sie angerempelt worden und haben nicht weiter auf sie geachtet. Marquardt blickte Fleming über seine Lesebrille hinweg an. So steht es hier. Fleming nickte. So war es auch. Sie erinnern sich noch daran? Ja, schon. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Okay, sie wurden angerempelt und dann waren sie abgelenkt und haben nicht weiter auf das Mädchen geachtet. Richtig? Jo. Und da endet das Protokoll. Mehr wurde ich nicht gefragt. Aber ich möchte Sie heute mehr fragen. Ja, immer raus damit. Was geschah dann? Fleming überlegte einen Moment. Nachdenklich kam er hinter dem Tresen hervor und stellte sich auf die andere Seite des Ganges neben eine Säule. Ich stand ungefähr hier, erklärte er. Es war ordentlich was los. Ehrlich gesagt hatten wir ab und an mehr Gäste, als es die Schutzbestimmungen zuließen. Nachträglich wird mich deswegen wohl keiner im Büdel kriegen. Ich habe das gar nicht gehört, sagte Marquardt und dachte schon sehnsüchtig an das dritte Bier. Okay, die Dern drängt sich also an der Stelle hier durch, direkt an mir vorbei und geht Richtung Ausgang. Ich habe einen Brandy in der Hand. Ich trank damals immer Brandy, deswegen weiß ich das so genau. Und dann kommt der Rempler von Achtern. Der Mann entschuldigt sich nicht mal und zwängt sich ebenfalls an mir vorbei. In dieselbe Richtung wie zuvor Janina Nossack? Ja, Richtung Ausgang. Aber da geht's auch nach Tante Maya. Zur Garderobe? Zu den Klos. Kannten Sie den Mann? Nö. Hatten Sie den Eindruck, er folge dem Mädchen? Wenn ich das gedacht hätte, hätte ich das auch damals der Polizei gesagt. Immerhin war die Dirn ja anschließend verschwunden. Aber der Mann hätte das Mädchen durchaus verfolgen können, oder? Ich war mir damals einfach sicher, dass der nach Tante Maya wollte, so eilig wie der das hatte. Warum dachten Sie denn nicht, dass auch Janina Nossack aufs Klo wollte? Die hatte eine Jacke an. Es sah einfach so aus, als wolle sie nur schnell weg. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr, warum. Aber sie war dann ja auch weg. Und der Mann, der ihr folgte, vielleicht auch, haben Sie den anschließend noch mal irgendwo im Club gesehen? Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe in meinem ganzen Leben immer mehr auf Frauen als auf Männer geachtet. Ist Ihre Flasche leer? Wollen Sie noch ein Bier? Eins noch, danke. Ich habe ziemlichen Durst. Ich habe auch Wasser. Nein, nein, Bier ist okay, danke. Es ist also nicht auszuschließen, dass Janina Nossack auf dem Weg nach draußen von einem Mann verfolgt wurde. Marquardt sprach jetzt mehr zu sich selbst, nahm abwesend das Bier von Fleming entgegen und starrte ins Nichts. Er stellte die Bierflasche ab. Sie erinnern sich bestimmt nicht mehr daran, wie der Mann aussah, oder? Durch den Rempler war mir mein Kardinal Mendoza übers Hemd geschwappt. Ich war sauer und beschäftigt. Wirklich schade. Als Marquardt den ehemaligen Clubbetreiber nach der vierten Flasche Bier verließ, hatte er nicht allzu viel Neues erfahren. Doch es lag zumindest im Bereich des Möglichen, dass Janina Nossack am Abend ihres Verschwindens auf dem Weg aus dem Jazzkeller von einem Gast verfolgt worden war. Durch Alexandra Weicherts Aussagen wusste man genau den Zeitpunkt, an dem Janina Nossack das Hier und Jazz verlassen hatte. Wenn man das mit den Aussagen der männlichen Gäste verglich und prüfte, wer wann gegangen war, dann ergab sich vielleicht eine neue Spur. Wie gern hätte Marquardt nach diesen neuen Erkenntnissen Thea angerufen und mit ihr über die weiteren Optionen gesprochen. Stattdessen suchte er die nächste App-Kneipe auf und widmete sich der Beschäftigung, der er um diese Uhrzeit am liebsten nachging. Passen Sie auf sich auf, hatte Fleming ihm zum Abschied mit auf den Weg gegeben und seine Hand etwas länger gedrückt. Sehr ernsthafte Augen über dem freundlichen Weihnachtsmann lächeln. Und dann hatte er noch gesagt, der Abend von Janina Nossacks Konzert zählte zu den größten Musikereignissen, die ich im Hier und Jazz jemals erleben durfte. Diesen Satz hatte Marquardt mitgenommen und an den dachte er bei seiner ersten Runde Bier und Korn, während aus der Musikbox Hans Albers darüber sinnierte, dass es beim ersten Mal noch wehtäte. So, hier endet das Kapitel 14 und die Geschichte des Polizisten, der eben im Jazzkeller nochmal nach alten Spuren sucht. Mit der Lesung bin ich jetzt durch. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen gefallen hat und ein bisschen Interesse für das Buch geweckt hat. Ich wollte dazu noch kurz erklären, dass das Krimi-Genre für mich noch relativ neu ist. Ich hab mein Leben lang geschrieben und habe auch sehr vieles ausprobiert. Die Entscheidung, Krimis zu schreiben, hat sich erst 2013 ergeben, als meine Frau zu mir gesagt hat, in ihrer unvergleichlichen Art, schreib doch mal einen Krimi. Danke, Barbara, für diese Idee. Dadurch ist dieser Roman entstanden und der hat mir viel Freude gemacht. Und es würde mich sehr freuen, wenn es den Lesern, die sich für diesen Roman entscheiden, auch Freude machen würde. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.